Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext, heißt sie Cornelia Cassis. Ohne Wenn und Aber. In den letzten Jahren hat die palliative Medizin, die Palliative Care, nur im Guten von sich reden gemacht. Fast schon schwebt ein Heiligenschein über dem, was chronisch Kranken, nicht mehr zu heilenden Patienten und auch Sterbenden zugute kommt. Lindernde Maßnahmen und ganzheitliche Zuwendung. Kein Wunder, die palliative Medizin hat mehr Menschlichkeit in Spitäler, Heime und auch in spitalexterne Dienste gebracht. Diese medizinische Disziplin hat auch verschiedene Fachleute zusammengeführt, um vertieft über Machbarkeits- und Sinnfragen nachzudenken. Ob all dieser Verdienste und Errungenschaften sind einige Probleme fast übersehen worden. Genau darüber, über offene Fragen, heikle Grenzen und über Konflikte im Zusammenhang mit der Palliativmedizin bin ich ins Gespräch gekommen mit einem Nichtmediziner. Er heißt Markus Zimmermann-Acklin und ist Theologe und Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut für Sozialethik an der Universität Luzern. Markus Zimmermann-Acklin ist einer, der sich schon sehr lange mit der menschlichen Endlichkeit auseinandersetzt. Er hat auch maßgeblich mitgearbeitet an den Richtlinien zur Palliative Care der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Zunächst aber nahm ich ganz einfach Wunder, wie Markus Zimmermann-Acklin den Begriff Palliative Care oder Palliativmedizin umschreibt und definiert.
Palliative Care, auf Deutsch wohl am besten übersetzt mit palliative Medizin, Pflege und Begleitung, also etwas Ganzheitliches, das den ganzen Menschen in den Blick nimmt, kommt vom lateinischen Wort pallium, der Mantel, den ich jemandem, der schwer leidet, umlegen kann zur Linderung seiner Leiden. Palliativ zu wirken heißt also lindernd zu wirken, im Unterschied zu heilend oder anders gesagt kurativ zu sein.
Pallium, der Mantel, klingt auch nach Schutz. Wenden wir uns zunächst mal der Geschichte dieser Art von Pflege und dieser Art von Medizin zu. Woher kommt eigentlich Palliative Care?
Die Palliative Care hat sicherlich verschiedene Quellen. Ich denke, die drei wichtigsten sind die Hospizbewegung, die in England entstanden ist und die sich insbesondere Sterbende angenommen hat, das Sterben in den Blick genommen hat, da wo alle weggeschaut hatten damals. Eine zweite Quelle ist die psychosomatische Medizin, also der Versuch, die Medizin komplett neu zu verstehen. Die Rede war und ist auch heute noch von dem biopsychosozialen Medizinverständnis, das heißt ein Medizinverständnis, das den ganzen Menschen versucht in den Blick zu nehmen und nicht nur eine kranke Niere oder ein nicht mehr funktionierendes Herz. Und eine dritte, manchmal eher vergessene Quelle ist wohl die Spiritualitätsbewegung, mit New Age angefangen in den USA, die auch als Ganzheitlichkeitsbewegung bezeichnet werden könnte.
Nun, wenn Sie diese drei Quellen nennen, könnte man ja sagen, besteht da nicht eine Gefahr der Ideologisierung oder der Romantisierung?
Das ist ganz sicher so. Und ich denke, gerecht werden wir dem Ganzen am meisten, wenn wir die Palliative Care Bewegung als eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Missständen lesen und nicht als eine Idealform als solche. Also ich denke an solche Buchtitel wie Sanftes Sterben. Das ist natürlich als Kritik an Missständen sehr gut nachzuvollziehen, aber als eine Idee, die tatsächlich realisierbar wäre, für viele Menschen doch eher sehr skeptisch zu beurteilen.
Markus Zimmermann-Acklin, Sterben hat so etwas Hehres. Und wenn wir jetzt von der Palliativmedizin, Palliativpflege im Sinne der Sterbebegleitung sprechen, gibt es da nicht auch die Gefahr der Überspiritualisierung? Vielleicht ist ja ein Mensch einfach überhaupt nicht im Reinen mit diesem letzten Lebensabschnitt, mit diesem schlimmen und finalen Abschied und möchte alles andere als eine Duftkerze und jemand, der so einen verklärten Blick ihm zuwendet.
Das ist ganz klar auch eine Gefahr der Palliative Care. Ich spreche gerne von einer Ideologisierung. Also dass dann die Welt so ist, wie ich sie gerne möchte, anstelle dessen, wie sie dann wirklich ist. Beispielsweise unter Anwendung gewisser Phasenmodelle, wie das Sterben auszusehen hat, die Phasen so herbeizureden, der Sterbende, der ja oft sehr sensibel ist und die Phasenmodelle ja auch kennt, dann so tut, als ob, damit das Gegenüber zufrieden ist. Also wo die Offenheit, die so notwendige, dem gegenüber, was auch immer an Brutalem und vielleicht auch Schlimmem geschieht, dann eben gerade nicht mehr da ist. Das kann nicht das Ziel sein von Palliative Care oder von einer guten Sterbebegleitung.
Sie sagen also, Sterben ist ein hochindividuelles Geschehen und läuft nicht nach geordneten Phasen ab. Damit wir uns richtig verstehen, welche Phasen meinen Sie genau?
Also Phasen, die Frau Kübler-Ross einmal beschrieben hat, in einem Vier-Phasen-Modell des Aufstandes und der Depression, der Empörung und dann des Einwilligens schlussendlich in das Sterben müssen, in das Abschied nehmen müssen, welches dann erst ein gutes Sterben ermögliche. Und ich denke, das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Es gibt durchaus Menschen, die sterben, ohne je eingewilligt zu haben, in dieses gehen müssen, das sie überhaupt noch nicht möchten und auch nicht einordnen können. Und das muss auch möglich sein. In der Seelsorge und in der Sterbebegleitung insgesamt muss im Zentrum stehen oder soll im Zentrum stehen der Sterbende mit all dem, was er ist und mit all dem, was ihn beschäftigt und mit dem all dem Hader und vielleicht auch mit Wut und mit Aggressionen. Und das zuzulassen ist nicht einfach, aber das muss das Ziel sein.
Das zuzulassen ist nicht einfach und es ist wahrscheinlich ebenso wenig einfach, das nicht zu werten, so im Sinne von hier ist ein gutes Sterben und hier ist ein misslungenes Sterben.
Oder gar hier habe ich gut begleitet oder weniger gut begleitet. Da bestehen tatsächlich große Gefahren, die in der Seelsorge bekannt sind. Aber dadurch, dass sehr viele freiwillige Helferinnen und Helfer, was grundsätzlich sehr zu begrüßen ist, auch heute dort sich engagieren, eine Gefahr darstellt. Also ohne eine Weiterbildung und Fortbildung in diesem Bereich, denke ich, könnte auch viel Unheil geschehen anstelle von heilsamem Begleiten von Menschen.
Würden Sie so weit gehen und sagen, die palliative Medizin, die palliative Pflege ist eine Art Protestbewegung?
Ich mache das sehr gerne so, ja, um deutlich zu machen, dass eine allzu glatte Integration der Palliation heute in ein gut funktionierendes Akutspital oder eine Universitätsklinik doch zunächst einmal relativ verdächtig wirkt.
Bevor wir jetzt über diese allzu schnelle, allzu glatte Integration sprechen, möchte ich gerne wissen, wogegen richtet sich der Protest genau?
Zum einen dagegen, einen Menschen zu reduzieren auf ein krankes Organ oder auf eine bestimmte Störung und stattdessen den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen, aber genauso auch gegen Institutionen, deren Ziel darin besteht, dass der in ein Spital hineinkommt, möglichst sich anpasst an die Rhythmen und die vorgegebenen Strukturen. Auch dagegen wehrt sich Palliative Care und stellt den Menschen stattdessen ins Zentrum.
Und genau deswegen, sagen Sie, ist es schwierig, das jetzt einfach in Universitätsspitäler zu integrieren, sondern da gibt es Widersprüche, die man wirklich ausarbeiten muss, die man sehen muss, weil sonst Dinge auch schief gehen können. Was sind Gefahren bei dieser glatten Integration, wie Sie sagen?
Also ich denke, die naheliegendste Gefahr bestünde darin, das Programm der Palliative Care zu reduzieren auf eine möglichst technisch gut funktionierende Schmerztherapie. Denn dann könnte die Idee entstehen, ja, wenn ich nur gut genug und technisch versiert genug Schmerzen therapiere, dann wird jedes Leiden, vielleicht sogar nicht nur Schmerzen, sondern jedes Leiden abgeschafft und das ist sicher eine vollkommene Illusion. Es geht wohl eher darum, mit Leiden leben zu lernen und das Leiden zu integrieren und ab einem bestimmten Stadium auch zu akzeptieren, denn alles zu beseitigen.
Ist es nicht ein sehr legitimer Traum des Menschen, schmerzlos zu sterben, sanft sterben, wie Sie vorhin schon benannt haben, ohne Leiden zu sterben?
Auf jeden Fall. Und ich wünsche mir das persönlich auch sehr. Jedenfalls das Erstere, nämlich ohne Schmerzen zu sterben. Und da gibt es auch große Erfolge. Und deswegen bin ich ja auch grundsätzlich sehr positiv gegenüber der Palliation eingestellt und finde auch die Versuche, das zu integrieren, äußerst wichtig und unterstütze die in jeder Hinsicht, persönlich wie auch von der Ethik her. Aber ein Sterben ohne Leiden, das heißt ohne, dass ich leide an der Tatsache, dass ich meine Liebsten gehen lassen muss oder selber gehen muss, das kann ich mir nicht menschlich vorstellen.
Warum nicht?
Weil das Leiden offensichtlich etwas ist, was uns Menschen maßgeblich kennzeichnet und auch die Grenzen, die mit unserer Körperlichkeit verbunden sind, zu uns Menschen dazugehören, bei allen, was wir heilend tun können oder auch lindernd tun können. Und das zu ignorieren, hieße wahrscheinlich, uns Menschen als die, die wir sind, zu ignorieren. Und das kann nicht das Ziel sein.
Markus Zimmermann-Acklin, Sie haben auch gesagt, die allzu glatte Integration in einen großen Spitalkomplex kann nicht einfach funktionieren, weil das ja ein hochorganisatorisches, hochkomplexes Gebilde ist, wo alles aufeinander abgestimmt werden muss. Und nun, wenn aber in der Palliativcare, in der Palliativmedizin der Mensch im Zentrum ist, dann gibt das Widerstand, dann ist das Sand im Getriebe. Wie ist es denn zu machen?
Eine ideale Form, auf der Idealebene zu bleiben, wäre der Einsatz von Palliative Care Teams, die mobil sind. Das heißt, die nicht im Haus fix sind, sondern die in der Lage sind, bereits rechtzeitig zu den Menschen, die das brauchen, nach Hause zu fahren, sodass dann der Mensch, der in ein großes Spital eingewiesen wird, nicht unbekannt ist, sondern bereits bekannt und bereits eine gute Pflege erhält, die dann nur noch fortgesetzt werden braucht. Das ist wohl die Idealform, mobile Palliative Care Teams.
Gibt es das schon?
Meines Wissens gibt es das vereinzelt. Am meisten ist mir bekannt von solchen funktionierenden Teams im Tessin.
Nun, kann man sich ja vorstellen, dass über jedem Spital so ein Motto hängt, nämlich du sollst hier gesund und geheilt wieder rauskommen. Das ist, wie wir wissen, nicht immer der Fall, kann nicht immer der Fall sein. Kommen die Ärzte, die ja als erstes Ziel ihres Berufsstandes haben, zu heilen, Menschen gesund zu machen, nicht in des Teufels Küche, wenn sie nun plötzlich den Menschen helfen müssen, gut zu sterben?
Ich hoffe nicht in Teufels Küche, denn das gehört auch zu ihrer Aufgabe. Wobei ich das für die schwierigste, die anspruchsvollste Aufgabe der Palliative Care an die Ärzte und Ärztinnen halte, dass sie einerseits alles tun, zu Recht, um Menschen zu heilen und gleichzeitig aber auch Grenzen anerkennen sollen. Das gehört je länger, je mehr, je länger, je gesünder wir Menschen im Durchschnitt sind und je älter wir sind, wenn wir dann krank werden oder wenn es ans Sterben geht, unbedingt zu den ärztlichen Aufgaben dazu. Was auch nicht unbedingt so neu ist, nur mit den immer größer werdenden Möglichkeiten in der Medizin und der immer stärkeren Spezialisierung wird das de facto immer schwieriger. Insbesondere nicht die einzelne Person, die dann vielleicht auch sagt, ich kann das ja, ich mache das auch, sondern viel größer scheint mir heute die Herausforderung, dass 5 Spezialisten, einer von der Nephrologie, einer von der Kardiologie, einer von der Intensivmedizin, einer von der Urologie und so weiter, zusammensitzen und am Schluss noch so reden, dass der Patient sie versteht.
Aber trotzdem, ist es nicht grundsätzlich kränkend für einen Arzt zu sagen, wir können nichts mehr, in Anführungsstrichen, für sie tun, wir können sie nicht wieder ins Leben begleiten, sondern jetzt ist die andere Richtung angesagt, nämlich ins Sterben zu begleiten. Kann das die eine und selbe Person tun?
Auf jeden Fall ja. Wobei ich ganz wichtig finde, dass palliative, lindernde Maßnahmen nicht erst dann eine Rolle spielen, wenn jemand ans Sterben kommt, sondern lange vorher, sodass palliative und kurative Maßnahmen eigentlich im Aufgabenbereich aller sind. Die Entstehung von eigentlichen palliativen Stationen in Akutspitälern sind eigentlich nicht so positiv, um diese zentrale Botschaft zu übermitteln. Die vermitteln eher den Eindruck, wenn dann nichts mehr, wie Sie gesagt haben, zu tun ist, dann kommst du auf diese Station. Und das heißt, jetzt geht's nur noch ans Sterben. Und das ist eigentlich die falsche Botschaft, das falsche Signal.
Das heißt, so entweder oder ist eigentlich wirklich nicht die wünschbare Form, sondern so dieses ganz sanfte Hin und Her von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Medizinverständnissen, nämlich kurativ und palliativ.
Also sanft in dem, wie es verstanden wird, vom Miteinander her. Aber wenn natürlich eine aggressive Chemotherapie beteiligt ist, dann handelt es sich für die betroffene Person um nichts Sanftes. Das ist klar. Es können dann auch sehr invasive Methoden wie eine Operation an der Wirbelsäule können durchaus auch lindernden Charakter haben. Das möchte ich auch betonen. Aber wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen, die früher gestorben wären, heute zu chronisch Kranken geworden sind. Und auch die benötigen lindernde Medizin, lange, lange Jahre, bevor sie dann sterben werden.
Kommen wir doch zu den Anwendungsbereichen von Palliative Care. Die sind ja sehr unterschiedlich. Als Laie ist man versucht zu denken, so wie ich Sie eben auch gerade befragt habe, Palliative Care kommt dann am Schluss noch in den Spitalalltag, in den Lebensalltag des sterbenden Menschen und des alten Menschen. So ist es ja aber nicht. Was sind die unterschiedlichen Anwendungsbereiche?
Die Anwendungsbereiche, die reichen eben von Kindern bis zu alten Menschen und betreffen alle diejenigen, die unter etwas leiden, das nicht mehr zu heilen ist, im buchstäblichen Sinne des Wortes. Und das sind sehr viele Menschen, um mal eine Gruppe zu nennen, zum Beispiel chronische Schmerzpatienten, die mit dem Rücken über Jahrzehnte so zu tun haben, dass sie ihren Beruf kaum mehr ausüben können. Die sind direkt die Ansprechpartner, Partnerinnen für lindernde Medizin. Eine Idee ist dann, wie kann ich lernen, mit einer bestimmten Krankheit, mit einer Einschränkung, mit heftigen Schmerzen umgehen zu lernen, anstelle der Idee, diese beseitigen zu können.
Wenn wir jetzt doch wieder an den letzten Lebensabschnitt, an das Sterben denken, kommt da die Palliativpflege, die Palliativmedizin nicht auch wieder an eine schwierige Grenze, nämlich in Bezug zum Beispiel auf die palliative Sedierung? Also wenn man jemanden, um ihm Leiden zu ersparen oder zu lindern, in Schlummer versetzt oder sogar ins Koma versetzt, da kommen Sie ja an die Grenze zu Sterbehilfe. Was sagt der Ethiker zu dieser Grenze?
Das ist richtig, das ist ein Übergang hin zur Frage der Sterbehilfe und auch der problematischen Formen der Lebensbeendigung. Wenn Sie zunächst von palliativer Sedierung sprechen, dann ist zunächst im Blick, dass jemand so schwer leidet und unerträglich die Situation wird, dass jemand für eine Zeit lang sediert, also komatös gemacht wird, in die Bewusstlosigkeit versetzt wird, um dann ihn wieder zurückzuholen und zu fragen, oder zu schauen, wie ist die Situation jetzt. Es gibt allerdings auch, ich bin der Meinung, wir sollten das dann auch so benennen, die spezielle Form der terminalen palliativen Sedation, dass jemand dann in der Sedation verstirbt. Das ist keine neue Praxis, die kennen wir seit langem, insbesondere in der Onkologie, also wo es um Krebspatientinnen und Patienten geht, zur Vermeidung eines Erstickungstodes auch, die sehr segensreich ist und wo der große Unterschied aus ethischer Sicht zu den problematischen Formen darin besteht, dass der Arzt, die Ärztin nicht den Tod beabsichtigt, sondern das Lindern von Schmerzen beabsichtigt und der Patient dabei verstirbt.
Der Arzt nimmt aber den Tod in Kauf durch diese Maßnahme.
Ganz genau, das ist die auch ethische Formel, etwas in Kauf zu nehmen, was anders nicht geht. Wir nennen das auch in der Ethik die indirekte Form der Sterbehilfe, das heißt, indirekt wurde in Kauf genommen, dass ein Patient stirbt, aber ich konnte als Arzt nicht anders handeln, weil ich eine Atemnot lindern musste, weil ich eine unerträgliche Schmerzsituation angehen musste, auch auf die Gefahr hin, dass der Patient dabei verstirbt.
Welche anderen Bereiche sind ethisch ganz genau anzusehen, weil sie sich eben in einem sehr, sehr komplexen Grenzbereich befinden?
Also meines Erachtens ist noch genau das Augenmerk darauf zu richten, dass jemand nicht etwas nicht bekommt, weil im Dossier steht, hier wird nur noch palliativ gehandelt. Oder dass bestimmte auch drastische Maßnahmen, die vielleicht zunächst einmal gar nicht palliativen Ausdruck haben, eine schwere Chemotherapie oder eine Bestrahlung, trotzdem verschrieben werden und angewendet werden, wenn sie denn diesen Effekt haben, nämlich lindern zu wirken. Das halte ich für eine gewisse Gefahr angesichts des massiven Kostendrucks, den wir heute haben in unseren Spitälern.
Es gibt ja jetzt im Ländervergleich sehr unterschiedliche Praxis mit der Großzügigkeit der schmerzlindernden Medikamentvergabe. Wie kommt das? Die Menschen leiden ja wahrscheinlich in Italien gleich stark, wenn sie schwerst krebserkrankt sind und sterbend sind, wie in der Schweiz. Trotzdem ist in diesen beiden Ländern die Morphiumabgabe sehr unterschiedlich gehandhabt.
Ja, das ist natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage. Also zunächst einmal ganz wichtig ist, dass das Schmerzempfinden sehr unterschiedlich sein kann, und zwar kulturell konnotiert sehr unterschiedlich, aber auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und dann denke ich direkt als Zweites, dass es eine traditionelle Skepsis auf Seiten der Ärzteschaft gibt, mit solchen Mitteln zu hantieren. Und hier gilt es einfach, eine Umorientierung zu erreichen bei der Ärzteschaft und da einen liberaleren Umgang mit diesen Mitteln zu ermöglichen, der in meiner Meinung direkt kombiniert sein muss mit der Autonomie der Patienten, dass die nämlich, wenn immer möglich, selbst übernehmen die Dosierung. Aber da ist noch ein weiter Weg vor uns.
Und welche Geschichte hat diese Skepsis?
Ich denke, eine große Angst davor, dass Morphin oder Morphion unmittelbar zum Tod führen könnte, zum Versagen der Atmung. Und da wurde enorm viel in den Spezialistenkreisen dazugelernt, beispielsweise, dass ein Patient, um dasselbe zu erreichen, die 20-fach Dosis von einem anderen braucht. Das musste erst einmal erforscht werden. Das ist in den letzten 20 Jahren geschehen im deutschsprachigen Bereich, so dass sich ein Arzt auch trauen kann, die 20-fache Dosis zu geben, in dem Wissen, er wird damit niemanden umbringen.
Markus Zimmermann, Acklin, Sie haben von Patientenautonomie gesprochen im Zusammenhang mit dieser schmerzlindernden Medizin. Was kann der Patient tun, um selbst zu entscheiden, nun brauche ich wieder eine Dosis, es tut wieder furchtbar weh, es ist unerträglich?
Gängig ist das Setzen einer Pumpe, die unter die Haut gesetzt wird, die ich dann selbstständig als Schmerzpatient bedienen kann und dann eben die Dosis auch entsprechend verändern kann und anpassen an mein persönliches Schmerzempfinden. Hier wurde sehr, sehr viel ermöglicht in den letzten Jahren, aber ich bin da nicht unbedingt genau informiert.
Besteht da nicht eine Suizidgefahr?
Das ist eine zunächst einmal empirische Frage und insofern nein. Menschen bringen sich nicht um, weil sie die Möglichkeit haben, plötzlich zu bestimmten Medikamenten zu kommen. Es ist eher umgekehrt. Jemand, der entschieden hat, in einer präsuizidalen Phase, ich möchte nicht mehr weiterleben, ich möchte mich umbringen, der besorgt sich die Mittel und bereitet sich akribisch vor.
Wir sprechen über mögliche Probleme, mögliche schwierige Grenzen im Zusammenhang mit Palliativmedizin, Palliativpflege. Die Schweizerische Akademie für medizinische Wissenschaften hat ja Richtlinien unter anderem auch mit Ihrer Hilfe herausgegeben. Warum ist das zentral und welche sind die ganz wichtigen Richtlinien, die eben helfen, diese sehr unterschiedliche Handhabe von palliativer Pflege zu vereinheitlichen oder auch zu klären, wo die Grenzgebiete eigentlich sind?
Die Richtlinienarbeit war in dem Fall bei der Formulierung von Richtlinien für die Palliative Care besonders schwierig, weil es nicht ein Spezialgebiet betrifft, die Intensivmedizin oder die Pädiatrie oder die Neugeburtenstation, sondern alle gleichermaßen betrifft. Das ist etwas sehr Ungewohntes im medizinischen Feld und insofern es ein neues Verständnis von Medizin überhaupt betrifft. Und das kann man oder kann auch die Akademie in Richtlinien nicht verordnen oder auch nicht einfach durchsetzen wollen. Und deswegen war es ein Grenzfall. Eine der Hauptbotschaften betrifft die Wahrung der Würde desjenigen, der dann eben in den Mittelpunkt kommen soll, des Leidenden oder Sterbenden, und die Wahrung der Autonomie. Das heißt, dass immer daran gedacht wird, bei Entscheidungen ist immer der oberste Maßstab dasjenige, was der Betroffene selbst möchte oder nicht möchte.
Welche Rolle spielen die Angehörigen?
Die Angehörigen spielen ja traditionellerweise in der Palliation auch eine sehr, sehr große Rolle. Die werden nicht nur mit einbezogen, was die Meinungsbildung betrifft, sondern auch was Aufgaben der Pflege und so weiter betrifft, die sie ja häufig übernehmen, mit wahr und ernst genommen. Bis dahin, dass die Idee eigentlich ist, auch sie zu begleiten in der Trauer nach dem Todesfall des Betroffenen, was in der heutigen Medizinwelt natürlich mehr ein Ideal darstellt als eine wirkliche, mögliche Realität.
Sie haben es deutlich gemacht, es war eine sehr, sehr schwierige, hochkomplexe Arbeit, die sich unterscheidet von anderer Richtlinienarbeit. Wenn Sie jetzt an diesen Prozess zurückdenken, was war so ein richtiger Knotenpunkt, wo man sich durchbeißen musste?
Ja, da gab es verschiedene, aber an eines erinnere ich mich sehr gut, nämlich den Konflikt darüber, was geschieht mit dem Leichnam, also wenn jemand verstirbt, was soll dann geschehen? Da waren Stimmen am Tisch, die sagten, dann sollte noch so und so viele Stunden Zeit bleiben, dass alle sich verabschieden können. Und dann kamen natürlich die Spezialisten der Transplantationsmedizin und fanden das wiederum weniger einleuchtend. Und da in solchen Punkten und nicht nur dort wurde sehr deutlich, dass hier unterschiedliche Werthaltungen eine große Rolle spielen und ganz konkrete moralische Vorstellungen, wie ein gutes Sterben aussehen soll und dann auch ein gutes Umgehen mit dem Leichnam, ob Kinder dazukommen sollten oder dürfen. Das waren Fragen, wo wir darüber gestritten haben und selbstverständlich dann uns in den Richtlinien, was die Kinderbeteiligung betrifft, enthalten haben, denn darüber kann die Akademie nicht sich äußern, hat sie keine Kompetenz dazu.
Und wie haben Sie das jetzt geregelt mit diesem Konflikt zwischen den Transplantationsmedizinern und denjenigen, die sagen, es braucht Zeit, Abschied zu nehmen, da muss einmal erst Ruhe einkehren nach dem Eintritt des Todes? Was steht jetzt schlussendlich in den Richtlinien?
Sie werden dazu nichts lesen in den Richtlinien, denn das ist nicht regelbar. Denn Richtlinien haben ja schon einen gewissen Anspruch, einen moralischen Anspruch, dass sie auch umgesetzt werden. Und wenn sie das nicht werden, dass ich dann mich beklagen kann im Team zum Beispiel, dass jemand aus dem Behandlungsteam sagen kann, aber in den Richtlinien steht auch das. Und in dieser Hinsicht dürfen wir nicht etwas festlegen. Ich denke, das ist wirklich individuell sehr verschieden. Je nachdem haben auch Menschen einen Spenderausweis ausgefüllt und andere nicht. Und ich finde das auch die einzig richtige Lösung, dass wir sagen, das entscheidet jeder Mensch für sich selbst im Kontext seiner Familie.
Wir haben über Problempunkte, über Grenzbereiche, über nicht zu lösende Fragen gesprochen. Wo würden Sie sagen, sind große Errungenschaften in dieser relativ modernen Medizinrichtung zu verzeichnen?
Faszinierend finde ich, wenn es ganz technisch wird, wenn erklärt wird, warum bestimmte schmerztherapeutische Maßnahmen tatsächlich funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Also die ganze technische Schmerztherapie und deren Perfektionierung finde ich sehr faszinierend. Auch die Ängste, die verloren gehen im Zusammenhang mit, im Umgang mit diesen Mitteln, aber auch die Bereitschaft, ich bin natürlich Theologe, über das kranke Organ und überhaupt über den kranken Körper hinauszuschauen auf die Kontexte, das seelische Befinden, das geistige Befinden eines Menschen, das soziale Netz, in dem er oder sie lebt. Das finde ich eine echte Errungenschaft und hier haben wir auch noch viel Weg vor uns.
Wie sieht es ausbildungsmäßig aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Bei den Pflegenden dürfte das viel selbstverständlicher und länger schon integriert sein in die Ausbildung als bei den Ärzten und Ärztinnen. Ich finde es wichtig und gut, dass das einen großen Teil in der Medizinausbildung ausmacht und dass das dort vorkommt, was bislang nicht der Fall ist oder kaum der Fall ist. Die ganze Schmerztherapie ist in der Fort- und Weiterbildung sich anzueignen und nicht im Grundstudium. Das ist falsch. Hingegen ist es fraglich, ob es sinnvoll ist, dass jetzt ein neuer Facharzt Palliation entsteht, neue Lehrstühle Palliation. Es braucht das wahrscheinlich als Umweg. Aber idealer wäre es natürlich, jeder und jede Professorin an der medizinischen Fakultät würde das sich für ihr Fach aneignen und das integrieren. Das wäre am schönsten.
Sie sagen, das wäre am schönsten. Markus Zimmermann-Acklin, gucken wir nach vorne. Was wünschen Sie sich, dass puncto Palliative Care in 10, 20 Jahren erreicht ist in unserem Land?
Eine größere Offenheit für das, was uns Menschen ausmacht, das heißt für Leiden, für Pflegebedürftigkeit, für das Dasein auch ohne erkennbaren Zweck, denn damit haben wir eine große Not in unserer Gesellschaft. Wenn jemand dement wird, was bedeutet das? Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der das einen viel größeren Platz hat, dass Menschen einfach Linderung bekommen, ohne dass gefragt wird, was bringt das? Das kann über die Integration von Palliative Care unter anderem auch mitgeschehen.
Was antworten Sie einem, der Sie fragt, können wir uns das leisten, mit all der Langlebigkeit, die noch vor uns steht oder schon da ist?
Da denke ich, wenn das ein finanzielles Problem wäre und wir könnten das finanziell lösen, dann wäre die Schweiz wahrscheinlich das erste Land, was sich das leisten könnte, und zwar problemlos. Nur ist das leider etwas, was wir uns nicht finanziell erkaufen können. Ich denke, das wichtige Wort heißt auf Englisch tatsächlich Care, also die Fürsorge um die anderen, um den anderen neben mir, ist etwas, was manchmal sogar gratis wäre, aber nicht zu bezahlen ist. Da denke ich, die Palliative Care, die etwas kosten wird in Zukunft, die einen zusätzlichen Kostenfaktor im Gesundheitswesen darstellen wird, im Vergleich beispielsweise zu neuen onkologischen Medikamenten überhaupt gar nicht sichtbar werden in der Skala, wenn Sie die Beträge sehen, die dort jetzt bereits und in den nächsten 10 Jahren auf uns zukommen werden.
Palliative Care, nicht ohne Wenn und Aber. Für Kontext war Cornelia Cassis im Gespräch mit dem Theologen und Sozialethiker Markus Zimmermann-Acklin.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.